Du schaust in den Briefkasten und findest einen Umschlag mit der Aufschrift Durstlöscher, Sie haben gewonnen. Schnappst dir den Umschlag, gehst rein, setzt dich erstmal hin, bist in voller Erwartung, was das zu bedeuten hat und du liest, wenn der Durst kommt, dann komm her und trinke. Wenn der Durst kommt, dann komm her und trinke. Denkst, aha, irgendwo kenne ich das. Und irgendwie merkst du, wenn du weiter liest, es geht um was richtig Großes, was richtig Bombastisches. Und du prüfst alles, was da steht, Datum, Uhrzeit zu dieser großen Sache. Und die Frage ist, wie würdest du darauf reagieren? Glaubst du und folgst dieser Einladung? Oder zweifelst du vielleicht die Echtheit an? Macht man ja schon mal bei so manchen Dingen im Postkasten. Schaust dir das ein bisschen genauer an und denkst, Moment, diese Company von Durstlöscher, die kommt doch aus Rinteln, das passt nicht. Vielleicht denkst du direkt, dass es ja, Spam ist, landet direkt einfach im Papierkorb. Vielleicht fühlst du dich ja irgendwie angesprochen, begeistert und denkst, ja, könnte ja was dran sein. Irgendwie kann ich das noch nicht ganz erklären, aber ja, irgendwie weckt es was in dir. Machst dich auf die Suche, forscht nach der Echtheit dieser Einladung, guckst ein bisschen im Internet, ob andere Leute was davon berichten, ob das auch so ist, ob es die Wahrheit ist. Die Reaktionen können ganz unterschiedlich sein und es ist egal, wie du dich letztlich entscheidest. In unserem heutigen Bibeltext aus Johannes 7, ein bisschen zurückgehen wahrscheinlich noch, nö, gut, in unserem Text aus Johannes 7, müsst ihr dann selber aufschlagen, ab Vers 40, werden wir 5 Reaktionen finden auf die Einladung Jesu. 5 Reaktionen auf die Einladung Jesu, damit du glaubst und echtes Leben hast. In Johannes 7 sind wir vor einigen Wochen stehen geblieben und Jörg hat uns hineingeführt, genau in diese Einladung. Kommt her zu mir. Jesus lädt die Menschen zu sich ein. Johannes 7, Vers 37 lesen wir das, wo er ruft, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Das ist die Einladung. Und heute geht es um die Frage, wie du darauf reagierst. Und lass uns gemeinsam den Text lesen, ab Vers 40 bis Kapitel 8, Vers 1. Einige nun aus der Volksmenge sagten, als sie diese Worte hörten, dieser ist wahrhaftig der Prophet. Andere sagten, dieser ist der Christus. Andere erwiderten darauf, der Christus kommt ja nicht aus Galiläa. Hat nicht die Schrift gesagt, aus der Nachkommenschaft Davids und aus Bethlehem, dem Dorf, wo David war, kommt der Christus? Und so entstand nun seinetwegen eine Spaltung in der Volksmenge. Einige aber von ihnen wollten ihn greifen, aber keiner legte die Hände an ihn. Es kamen nun die Diener zu den hohen Priestern und Pharisäern zurück und sprachen, warum habt ihr ihn nicht hergebracht? Und die Diener antworteten, niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da antworteten ihm die Pharisäer, seid ihr denn auch verführt? Hat wohl jemand von den Obersten an ihn geglaubt oder von den Pharisäern? Die Volksmenge aber, die das Gesetz nicht kennt, sie ist verflucht. Nikodemus, der früher schon einmal zu ihm gekommen war und einer von ihnen war, spricht zu ihnen, richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es vorher von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut? Sie antworteten und sprachen, Herr, bist du etwa aus Galiläa? Forsche und sieh, dass aus Galiläa kein Prophet aussteht. Und jeder ging in sein Haus. Jesus aber ging nach dem Ölberg. Das sind Worte aus der Bibel, Worte unseres lebendigen Gottes. Lass mich nochmal beten. Herr Jesus Christus, danke dafür, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Wir dürfen das Vorrecht genießen, in aller Freiheit auf dein lebendiges Wort zu hören. Und wir beten darum, dass du es ganz tief in unser Herz hineinpflanzt. Mach es lebendig durch den Geist in uns, Herr, dass unser Leben verändert wird, dass wir uns prüfen. Und dass jeder, der diese Botschaft hört, sein Leben, sein Herz prüft und seine Stellung zu dir hinterfragt. Und Herr, wo es weitergeht, Herr, da gib du die Kraft und die Weisheit. Gib du die Erkenntnis. Herr, dass wir wirklich verstehen, was du von uns möchtest. Amen. Wie reagierst du auf die Einladung Jesu? Darum geht es heute. Wie reagierst du auf die Einladung Jesu? Und das Erste, was wir sehen, ist, dass die Ersten mit Glauben reagieren. Das Zweite, was wir sehen, sind, dass andere mit Zweifel reagieren. Das Dritte, was wir sehen bei den Pharisäern und den hohen Priestern, sie reagieren mit Verwerfung, mit Ablehnung, mit Unglauben. Was wir bei den Dienern sehen, ist, dass sie mit Ringen, mit einem Kampf darauf reagieren. Sie sind irgendwo angesprochen, aber wissen nicht genau, was das mit ihnen so weitermacht. Und wir lesen zum Schluss von einem Menschen, Nikodemus, der ein Forscher ist, der nachgeforscht hat und der hier in gewisser Art und Weise sogar für Jesus eintritt. Und das sind diese fünf Reaktionen. Glauben, zweifeln, verwerfen, ringen und erforschen. Fünf Reaktionen auf die Einladung Jesu. Und Johannes möchte uns dahin führen, dass wir wirklich zum Glauben an diesen Jesus kommen und in diesem Glauben Leben haben. Dass wenn wir sein Evangelium lesen, uns an der Stelle fragen, bin ich der Einladung gefolgt? Wenn nicht, warum nicht? Und wenn ja, was passiert dann weiter? Und die Bibel macht eine Sache ganz klar. Gerade im Johannesevangelium, wir haben es heute Morgen auch schon gehört, wer in den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Punkt. Das ist das, was Johannes von seinen Lesern möchte, wo er sie hinführen möchte, wo er uns hinführen möchte. Glaubt an den Sohn Gottes und lebt. Und daher schauen wir uns nun die erste Reaktion an, und das ist gewissermaßen genau diese Hauptreaktion, diese Reaktion, die zu echten, zu ewigen Leben führt. Bei Zweifeln, bei Ringen und Erforschen sind Menschen auf dem Weg. Sie reagieren noch nicht mit Glauben, mit Vertrauen, aber hier haben wir diese echte Reaktion, die zum Leben führt, und das ist der Glaube. Das lesen wir in den Versen 40 und 41, wo einige sagen, dieser ist wahrhaftig der Prophet, und andere sagen, dieser ist der Christus. So haben sie auf die Einladung von Jesus reagiert, Vers 37, der sagt, wenn jemand dürstet, so komm er zu mir und trinke. Und als sie das gehört haben, haben sie gesagt, ja, ich glaube an ihn, das ist er, das ist Christus, das ist der verheißene, der versprochene Prophet. Was Jörg uns letztes Mal gesagt hat in den Versen 38 und 39, wo Jesus davon sagt, dass wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen, das spricht er von dem Geist. Wir sind kurz davor. Es sind nur 7 Monate, das Laubhüttenfest war September, Oktober, Pfingsten ist meistens so im April, Mai wahrscheinlich, laut unserer Zeitrechnung. Und das ist schon das 3. Jahr, in dem Jesus hier auf der Erde dient. Es sind 7 Monate davor, bevor das in Erfüllung geht. Bevor das Volk Israel das erlebt, dass sie zu Jesus wirklich kommen dürfen und das wirklich in vollem Maße verstehen können. Wir wissen, dass sie es als großes Ganzes abgelehnt haben, dass es einen Überrest gab, der gläubig wurde, der genau diese erste Reaktion gezeigt hat. Dieser ist wirklich Gottes Sohn. Und so hat Jesus Israel zu sich eingeladen. Kommt her zu mir, wenn ihr dürstet, und trinket. Jesus ist da, um dieses große Verlangen der Menschen zu stillen. Dieses größte Bedürfnis der Menschen. Was ist das größte Bedürfnis eines Menschen? Wir kennen vielleicht von Maslow diese Bedürfnispyramide, wo es verschiedene Bedürfnisse aufgereiht gibt. Wir haben Bedürfnisse nach Gesundheit, nach Sicherheit, soziale Kontakte. Ganz oben steht oder stand für viele Jahre die Selbstverwirklichung, dass ich selber rauskomme. Mittlerweile steht da noch was drüber, die Transzendenz, also etwas Übernatürliches, was die höchste Erfüllung ist, was in vielen Religionen auch irgendwie an einem Nichts endet oder in einer Wiedergeburt, Reinkarnation als Gottheit. Ja, Transzendenz. Wir dürfen so froh sein, dass wir Antwort in der Bibel finden. Auch auf diese Frage nach dem größten Bedürfnis der Menschheit. Nach dem Sündenfall ist das größte Bedürfnis des Menschen Erlösung. Erlösung. Das beginnt schon direkt im Sündenfall oder direkt danach, 1. Mose 3, Vers 15, wo Gott sagt, ich werde jemanden schicken, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Ich werde eine Lösung finden. Ich werde für Erlösung sorgen. Und so haben wir viele Bedürfnisse in unserem Leben, die wir versuchen zu stillen. Wir suchen das in verschiedenen Dingen zu tun, zum Ausdruck zu bringen, Liebesbeziehungen, in Fitnessstudios. Wir suchen manche Dinge durch Alkohol zu lösen. In Tresoren oder Banken suchen wir. In verschiedene Bedürfnisse, die wir natürlich auch stillen, aber wo wir auch unser Leben dranhängen. Aber niemals wird uns was dahin führen, dass wir wirklich trinken und, wie heißt das Wort, ich glaube, satt werden. Nicht mehr Durst haben. Kein Verlangen mehr haben. Weil Erlösung, weil Frieden geschaffen wurde. Und das bietet Jesus an. Und die Frage heute ist, wie reagierst du auf die Einladung Jesu? Und der Text macht deutlich, und ich weiß, dass viele das je getan haben. Einige reagieren mit Glauben an die Person, die sie vor sich haben, Jesus. Sie klammern sich an das, was die Bibel sagt, die Person, die Gott versprochen hat, dem Propheten, 5. Mose 18. Er ist der Gesalbte, der Gesandte, der Erlöser, der Retter, der kommen sollte. Und ganz andere, die in derselben Situation stecken, reagieren ganz anders. Und das erleben wir genauso heute. Die Einladung Jesu wird allgemein ausgesprochen. Jesus möchte dich retten. Glaube an Jesus. Und es gibt manche, die reagieren mit Glauben. Und manche tun das nicht. Und deswegen ist das, was wir in Vers 43 lesen, etwas, was vielleicht nicht immer zum Ausdruck kommt, aber was damals passiert ist, was letztlich in dem Sinne auch heute passiert. Es entsteht seinetwegen eine Spaltung in der Volksmenge. An Jesus Christus scheiden sich die Geister. Das muss uns bewusst sein. An dieser Person Jesus scheiden sich die Geister. Sie spaltet. Und diesen Zwiespalt sehen wir damals bei den Juden immer wieder, wenn Jesus was gesagt hat, was getan hat. Er spaltet die Menschheit. Und diesen Zwiespalt sehen wir bis heute. Warum ist das so? Warum erweckt die Person Jesus oft diesen Spalt? Nun, Jesus hat das selber erklärt. Ihr könnt mal aufschlagen, Matthäus 10. Wir wissen, dass Jesus gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir wissen, dass er gekommen ist, um Menschen auf den Weg zur Erlösung zu bringen, das Erlösungswerk zu tun. Aber Jesus sagt an anderer Stelle, dass er noch zu etwas gekommen ist, was damit in Verbindung steht. Er sagt in Matthäus 10, Vers 34, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien. Mit seinem Vater, seiner Tochter, Mutter, Schwiegertochter, Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Und ja, Jesus ist natürlich gekommen, um Frieden zwischen Gott und Mensch zu machen. Aber hier sagt Jesus, er ist auch gekommen, und das kommt damit ganz automatisch einher, dass da Spaltung entsteht. Menschen, die sich zu Jesus stellen und an ihn glauben, werden oft Feindschaft im eigenen Umfeld, sogar in den eigenen Hausgenossen erleben. Hier bei uns in sehr abgeschwächter Form. Wir haben immer wieder Berichte, im Open Doors jetzt gerade auch wieder sehr aktiv diesen Monat. Wir lesen jeden Tag, dass Christen in verschiedenen Ländern ausgestoßen, verstoßen, verfolgt und ermordet werden, weil sie zu Jesus stehen. Es entsteht ein Kampf, eine Spalte. Glaube führt, soll das heißen, führt zu Spaltung. Also wenn jemand der Einladung Jesu folgt, ist das mit eine Folge. Und an dieser Stelle im Johannesevangelium zurück sollen sich die Leser fragen, wo stehe ich, wo stehst du? Bist du bereits der Einladung Jesu gefolgt und hast sie im Glauben angenommen, hast dich ihm im Vertrauen zugewandt und möchtest für ihn und mit ihm leben, dann ist mein Aufruf heute, ja, dann tu das. Wir werden gleich noch einige Aspekte zu diesem neu gewonnenen Leben nochmal durchdenken, weil hier viele sind, eine Gemeinde, die natürlich dieses Leben schon haben. Hast du Jesus im Vertrauen um die Vergebung deiner Sünden gebeten? Oder stehst du auf der anderen Seite der Spalte und zweifelst oder verwirfst Jesus? Willst gar nichts mit Jesus zu tun. Mit Gott ist vielleicht super, irgendeine Macht ist toll, aber Jesus? Wie reagierst du auf die Einladung Jesu? Und Petrus spricht zum Beispiel auch in seinem zweiten Kapitel des ersten Briefes von genau diesem Jesus. Er spricht dort, dass er für diejenigen, die glauben, zu einem Eckstein geworden ist, an dem sich das ganze Leben ausrichtet. Und das ist das, was der Glaube ausmacht. Dass wir nicht unser eigenes Leben mehr leben, sondern für den leben, der für uns gestorben und auferstanden ist. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, sagt Paulus in Galater 2. Daran richtet sich alles aus. Aber Petrus fährt weiter fort und er sagt, für die, die nicht glauben, ist er ein Stein des Anstoßes, des Stolperns geworden. Und da haben wir wieder diese Spaltung, 1. Petrus 2, Vers 6. Glaube ist die erste Reaktion, das ist die einzige Reaktion, die dahin führt, dass du ewiges Leben hast. Und da möchte Johannes uns hinführen. Da möchte er uns zum Nachdenken anregen mit seinem Evangelium. Wer den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Und da steht ein Gegenpol zu. Da stehen erst einmal, das werden wir uns jetzt gleich anschauen, Zweifler zu, die kritisch hinterfragen. Also es ist nicht schlecht und auch nicht verboten, kritisch zu hinterfragen. Aber hier sehen wir oder werden sehen, dass sie das auch nicht wirklich getan haben. Dass sie nicht nachgeprüft haben, woher Jesus wirklich kommt. Der erste Teil des Glaubens haben wir uns jetzt angeschaut. Der zweite Teil ist das des Zweifeln. Das ist die zweite Reaktion auf die Einladung Jesu, wo wir in Vers 41 im zweiten Teil lesen, der Christus kommt doch nicht aus Galiläa? Hat nicht die Schrift gesagt, aus der Nachkommenschaft Davids und aus Bethlehem, dem Dorf, wo David war, kommt der Christus? Das Schöne ist, sie haben Hintergrundwissen. Sie wissen Bescheid. Sie kennen ein Stück die Bibel. Sie wissen darum. Aber sie zeigen damit, dass sie sich nicht wirklich mit der Person Jesus auseinandergesetzt haben. Sie haben sich vielleicht nicht die Mühe gemacht, nachzuforschen, haben auch blind vielleicht ihren Führern vertraut, die auch Ähnliches am Ende nochmal sagen. Bist du denn aus Galiläa? Aus Galiläa kommt kein Prophet. Ja, Jesus ist Nazarener und das liegt in Galiläa. Aber er ist geboren in Judäa, in Bethlehem. Und das macht die Schrift deutlich, und das sagen sie uns hier auch nochmal, diese Erkennungsmerkmale. Das eine ist, dass er ein Nachkomme David sein muss. Und das wird dem David in 2. Samuel 7 einmal sehr deutlich gemacht, wo Gott zu ihm sagt, dein Thron wird für ewig bleiben. Dein Thron wird für ewig bleiben, 2. Samuel 7. Und das sehen wir im Neuen Testament erfüllt. Wir können das anhand der Bibel prüfen. In Matthäus 1 wird es deutlich, die Abstammung geht auf David zurück. In Lukas 3 ebenso. Die Pharisäer bestätigen in Matthäus 22 sogar, ja, er muss ein Nachkomme David sein. Und es ist gezeigt im Neuen Testament und auch Paulus zeigt diese Linie auf in Apostelgeschichte 13. Wir können das in der Bibel nachlesen. Und das Zweite, was sie sagen, er muss aus Bethlehem kommen, er muss dort geboren sein. Und das ist ja so hier der Knackpunkt, warum sie sagen, ja Moment, da kommt er ja nicht her. Sie sagen ja aus Galiläa, da kommt er noch her. So ist er bekannt geworden. Aber geboren in Bethlehem, wie Micha 5, Vers 1 bereits voraussagt, aus dir, Bethlehem, Ephrata, wird der hervorgehen, der Herrscher bei Israel sein soll. Und selbst die hohen Priester bestätigten das sogar dem Herodes. Ja, so muss es sein. So sagt es die Schrift. Und deswegen hat Herodes ja alles darauf gerichtet, in und um Bethlehem Kinder zu ermorden. Er hat dem geglaubt. Und Lukas bestätigt das dann letztlich in seinem Geburtsbericht. Bethlehem ist der Ort. Die Schrift macht es deutlich. Und so haben wir auf der einen Seite diejenigen gehabt, erstens die Glauben und nun auch die Zweifler, die Hinterfrager. Und das führt letztlich zu dieser Spaltung. Die einen nehmen ihn als Person an, sie glauben ihm, sie folgen dem, was er gesagt hat, seiner Einladung. Und die anderen, die glauben nicht an seine Person, weil für sie etwas hier nicht stimmt. Sie kennen sogar die richtigen Bibelstellen, aber sind nicht bereit, weiter nachzuprüfen. Sie lehnen irgendwo Jesus nicht in Gänze ab, aber irgendwas passt für sie nicht zusammen. Und das ist, mir kommt es immer wieder in so Gesprächen vor, ja, ich habe da so Netflix gesehen und da habe ich Sakrileg gesehen und irgendwas hatte Jesus mit der Maria Magdalena. Ich habe da auf YouTube so einen Bericht gesehen, das mit der Jungfrauengeburt, das kann ja alles gar nicht so sein, oder? Ich habe es mal so formuliert, Meinungen und Halbwissen lassen zweifeln und führen zu Spaltungen. Meinungen und Halbwissen lassen zweifeln und führen zu Spaltungen. Und deswegen ist die Frage, wie kommt nun Sicherheit für die Zweifel? Wie können Zweifel im Glauben gedreht werden? Und wir haben nur eine Antwort, weil wir nur eine Quelle der Wahrheit haben und das ist die Bibel. Dass wir prüfen anhand der Bibel. Dass wir Quellen wie Netflix oder YouTube oder irgendwas anderes gerne nutzen dürfen. Aber wir müssen es hierin prüfen. Und das haben die Menschen irgendwo hier versucht, aber irgendwie haben sie es nicht zusammengekriegt, dass Jesus in Bethlehem geboren ist. Und ich möchte uns dazu aufrufen, genau da mit unseren Zweifeln hinzugehen. Und wenn es Zweifel an Gottes Wort gibt, lade ich gerne herzlich ein, kleiner Werbeblock zu einem Seminar Glaubwürdigkeit der Schrift. Es ist ein Seminar, was ich bei Benedikt Peter schon zweimal mit anhören durfte. Benedikt Peter ist sicherlich einigen ein Begriff, wo es 4 Tage lang um diese Frage geht. Ist die Bibel glaubwürdig? Und es erfüllt so das Herz zu sehen, wir können Gottes Wort 100% vertrauen. Das habe ich vorher schon irgendwo getan und trotzdem war dieses Seminar so gut. Werbeblock Ende. Wenn du überzeugt bist, dass die Bibel glaubwürdig ist, dann wirst du Antworten finden. Und dann können wir Leuten, die Meinung haben und Halbwissen haben, immer sagen, gib mir das Buch, das Kapitel und den Vers. Und dann lass uns drüber reden. Dass wir daran prüfen, dass wir das nehmen und da wirklich in die Tiefe gehen. Und so haben wir die Bibel als objektiven Maßstab. Dass wir, und ich hoffe, dass wir diese Überzeugung haben, glauben, dass sie von Gott ist, dass Menschen sie geschrieben haben, aber dass Gott sie eingehaucht hat. Dass wir nicht eine subjektive, menschengemachte Sache hier haben, wie das von YouTube und Netflix und alles Mögliche an Quellen, sondern eine objektive, die objektive Wahrheit, wo alles dran geprüft werden kann. Und das war die zweite von 5 Reaktionen auf die Einladung Jesu, damit wir überlegen, wo stehen wir und zum Glauben kommen und in diesem Leben leben. Verwerfliches Hinterfragen, Zweifeln. Doch die Bibel zeigt uns jetzt hier noch eine weitere Gruppe und dieser Gruppe folgen auch viele Menschen. Es ist die des Verwerfens. Wir lesen in Vers 45 Folgendes. Es kamen nun die Diener zu den hohen Priestern und Pharisäern und sprachen, warum habt ihr ihn, Jesus, denn nicht gebracht? Vers 32 sind sie ausgesendet worden, um Jesus zu holen, ja, dass sie ihn ergreifen. Und keiner hatte die Chance, das haben wir hier auch gerade nochmal gelesen, keiner hat die Chance, ihn zu greifen. Ganz einfach, weil es noch nicht in Gottes souveränen Plan war, weil seine Stunde noch nicht gekommen ist. Und ich finde das so schön, wie John MacArthur das auf den Punkt bringt. Er sagt, die Pharisäer und hohen Priester, die hatten an sich gar keine gute Beziehung. Aber immer wieder zeigt uns Johannes, dass sie zusammen agieren. Warum? Weil sie eine gemeinsame Zielperson haben als Feind gewissermaßen. Eigentlich gehören die gar nicht so zusammen, weil sie politisch, aber auch religiös Gegner waren. Aber hier verbindet sie eine Sache, die Ablehnung Jesu. Und die Diener werden zur Rede gestellt. Warum habt ihr nicht gefangen genommen? Warum habt ihr nicht mitgebracht? Kümmern wir uns gleich noch drum. Vers 46. Die kam einfach so erstaunt von der Einladung Jesu zurück. Schauen wir uns gleich noch an. Und die Pharisäer, wie reagieren sie darauf? Vers 47. Seid ihr denn auch verführt? Seid ihr denn auch verführt worden? Eigentlich machen sie sich ein Stück weit über die Leviten, diese Diener, lustig und sagen, hey, wie könnt ihr denn darauf reinfallen? Wie könnt ihr euch davon verführen lassen? Das könnte uns nicht passieren. Und das ist der Punkt, der hier bei ihrer Ablehnung immer wieder rauskommt. Wir stehen darüber. Vers 48. Hat wohl von den Obersten oder von uns Pharisäern so jemand an ihn geglaubt? Sie stehen darüber. Die Volksmenge, die das Gesetz nicht kennt, sie ist verflucht. Wir stehen da drüben. Vers 52, wo sie dem Nikodemus, dem armen Kerl, hier antworten. Bist du etwa aus Galiläa? Ja, forsch doch. Und sie, dass aus Galiläa kein Prophet aussteht. Jona haben sie vergessen. Der kam aus Judäa, aus Galiläa. Aber sie stehen da drüben. Und das ist der ganze Punkt, der hier in ihrer Ablehnung deutlich wird. Und wo sie mit auch immer wieder zeigen, wo sie selber stehen. Selbstgerecht meinen sie, Jesus nicht zu brauchen. Und sie machen hier deutlich, denkt doch mal nach. Wir sind doch diejenigen mit Durchblick. Wir sind doch diejenigen, die das hier alles überblicken. Hat denn jemand von uns an ihn geglaubt? Und sie können das nicht für möglich halten. Und wir lesen in Johannes 12, einige von den Obersten glauben. Wir lesen von Nikodemus, der einer von ihnen war. Später, in Johannes 19, steht er mit am Grab und hilft bei der Einbalsamierung. Bringt Dinge zur Einbalsamierung. Tja, sie halten das nicht für möglich. Diese Fragen zeigen, ja, sie haben Autorität, sie haben Verantwortung für das Volk, gar keine Frage. Aber das Problem ist, diese Fragen zeigen, nach welchem Maßstab sie ihr Urteil fällen. Sie selbst sind der Maßstab. Ihr Glaube ist der Maßstab. Wenn von ihnen niemand glaubt, heißt das pauschal weg. Das muss ein Verführer sein. Indirekt, ja, natürlich machen sie deutlich, das Gesetz Gottes ist ihr Maßstab. Aber sie haben eine sehr engführende Auslegung, haben Gesetze und Regeln, die sie noch dazu haben, die sie einhalten, und meinen, alle einhalten zu können. Sie vergessen das Herz dahinter. Sie maßen sich, und das bringt Benedikt Peters so schön auf den Punkt, sie maßen alles und alle an sich selbst, statt an Gott und an sein Wort. Jedes Messen haben sie an sich selbst gemessen. Wir haben den Zehnten gegeben, wir haben die Minze verzehntet und so weiter. Alles messen sie an sich selbst. Und darum können sie Jesus nur verwerfen. Sie können seiner Einladung nicht folgen, weil sie keinen brauchen, der ihnen den Durst stillen kann, weil sie meinen, sie sind bereits satt. Und so verwerfen sie die Diener, sie verwerfen das Volk, stellen sie als dumm dar. Sie herablassen, die Schlachter übersetzt das Volk sogar mit Pöbel. Ja, also wirklich das Unterste, und sie stellen sich wieder darüber. Und diese Masche, sie zieht natürlich bis heute. Wenn man sich gut dahinstellen will, muss man den Gegner in den Dreck ziehen. Das sehen wir überall in den Nachrichten. Wenn man Politiker nicht der politischen Meinung entsprechen, dann wird natürlich immer was Negatives über sie berichtet. Und das hat der Trump schon wieder gesagt, das hat der schon wieder gesagt. Das kommt bei uns an. Je nachdem, wie die Nachrichten, die Medien, auch die Menschen gepolt sind. Und das Resümee der Pharisäer damals und der Hohen Priester ist ernüchternd. Eigentlich sollten sie die Hirten des Volkes sein, das Volk weiden. Gott hat sie dafür eingesetzt. Aber sie verachten das Volk. Ganz im Gegenteil zu Jesus. Jesus sagt, kommt her. Und sie sagen, die sind doch sowieso nichts nutzig. In dem Sinne, dass sie keinen Überblick haben, dass sie nicht verstehen. Sie sind sogar verführt worden von ihm. Und das ist ihr Stolz, ihre Arroganz und ihre Selbstgerechtigkeit. Und das führt sie dahin, dass, wie Jesus sagt, sie in ihren Sünden sterben werden. Sie werden nicht dahin kommen, wo Jesus ist. Das hat er vorher in diesen Versen vorher gesagt. Und in Kapitel 8 greift er das nochmal auf. Sie werden in ihren Sünden sterben. Warum? können wir in Kapitel 8 reinschauen. Jesus zeigt ihnen das immer wieder auf. Kapitel 8, Vers 37. Ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid. Ihr sucht mich zu töten. Warum? Weil mein Wort nicht Raum in euch findet. Es kommt nicht bei ihnen an, was Jesus sagt. Vers 43, Kapitel 8. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Harte Worte. Vers 45. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Das kommt nicht an. Vers 47. Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Sie lehnen Gott in dem Sinn ab. Sie lehnen den Christus ab. Ja, vielleicht kennt die Volksmenge das Gesetz nicht so gut. Und aus der Sicht der Leiter sind sie irregeführt, weil sie an Jesus glauben, weil sie ihm hinterherlaufen. Aber interessant ist, was die Bibel sagt, wer wirklich verflucht ist. Paulus macht das in Galater 3 deutlich. Verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Aus ihrer Sicht ist das natürlich so. Sie folgen nicht gehorsam dem Gesetz, sondern sie verfolgen aus ihrer Sicht einem Verführer, Jesus. Und sie selber denken, sie tun das. Sie halten jedes Gebot penibel ein. Und Jesus sagt ihnen, schlimmer noch. Ihr seid noch viel schlimmer, weil ihr meint, selbst gerecht zu sein. Und ihr seid es nicht. Wie gesagt, nochmal in Vers 52 zurück in Johannes 7. Sehen wir diese Art nochmal. Sie ziehen hier Nikodemus in den Dreck. Ja, Wahrheit und Rechtschaffenheit interessiert sie eigentlich gar nicht mehr. Sie stellen ihn in schlechtes Licht. Ihn als jemand da, der gar nicht nachgeforscht hat. Jetzt geh mal hin und forsche nach. Bist du nicht etwa aus Galiläa forsche und sieh, dass aus Galiläa kein Prophet aussteht. Immer wieder dasselbe. Sie stehen darüber. Viele Menschen denken, und das ist bis heute so, sie seien gut genug. Sie hören vielleicht die Einladung Jesu, vielleicht hört jemand die Predigt hier nach, vielleicht sitzt jemand hier und gehört noch genau auf diese Seite, glaubt noch nicht. Und man hört die Einladung Jesu und sagt, warum überhaupt? Brauche ich nicht. Ich bin gut genug. Ich reiche. Und die Autorität und vor allem auch die Hilfe Jesu wird verworfen. Braucht keiner meine Schuld bezahlen. Ich mache das schon. Ich bin gut. Und die Bibel macht ein ganz anderes, zeigt ein ganz anderes Bild des Menschen. Gut sein reicht nicht, weil der Mensch durchweg böse ist. Das ist ein Kernproblem. Wenn wir nach außen hin gut sind, ist das vielleicht toll und eine Hülle und eine, vielleicht sogar auch eine Verstellung. Aber das Kernproblem ist damit nicht gelöst. Der Mensch ist böse durch und durch. Alles Sinnen der Gedanken seines Herzens böse den ganzen Tag. Jetzt kann man sagen, gut, 1. Mose 6, das ist vor der Sintflut. Darum hat Gott ja auch die Sintflut geschickt. Ja, 2 Kapitel weiter, nach der Sintflut. Das Herz des Menschen ist böse von Jugend an und trachtet nach dem Bösen. Das Problem wurde nicht beiseite geschafft. Es ist im Herzen. Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, sagt Jeremia 17. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer, keiner, der verständig ist, keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, allesamt untauglich geworden, keiner, der Gutes tut, nicht einer. Römer 3. Das ist die Beschreibung des natürlichen Menschen. Und du fragst dich, ist das nicht viel zu hart? Und ich sage, ja, Moment. Bist du denn ehrlich zu dir selbst? Meine Taten, meine Worte, meine Gedanken sind so durchseucht von stolzen, egoistischen, arroganten Dingen. Die Bibel nennt das Fleisch, der alte Mensch, das sündige Ego. Und du meinst, du kannst für das bezahlen? Ja, kannst du. Der Preis ist hoch. Es ist der Tod. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Und darum brauchen wir den Erlöser. Wir brauchen die Lösung, die hat Gott selbst geschaffen. Die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben durch Jesus, unserem Herrn. Und hier haben wir die Einladung Jesu. Kommt her zu mir, trinkt. Sucht bei mir die Erlösung zu finden. Ich habe es am Kreuz vollbracht. Und wenn du noch auf der Seite der Verwerfer stehst, derjenigen, die noch nicht mit Glauben reagiert haben, dann rufe ich dich an der Stelle Christi auf. Lass dich versöhnen mit Gott. Verwirf deine Verwerfung und gib klein vor Jesus. Gib klein bei. Bitte ihn um die Vergebung deiner Sünden und nimm ihm im Vertrauen an. Mach ihn zum Herrn in deinem Leben. Und da werden wir gleich noch drüber sprechen, was das ein Stück weit bedeutet. Heute geht es, wie gesagt, um diese 5 Reaktionen. Die dritte ist völlige Ablehnung. Ich brauche Jesus nicht, ich will Jesus nicht. Aber es gibt auch einen Typ Menschen, und damit kommen wir zurück zu den Dienern, die eine Art Ringen haben, die irgendwo begeistert sind von dem, was sie gehört haben und jetzt mit sich selber ringen. Sie kommen wieder zurück, sie konnten Jesus nicht fassen und in ihrer Verwunderung, positiv, ringen sie mit diesem Ganzen, was sie erlebt haben. Schaut mal rein, Vers 46. Die Diener antworteten, warum sie Jesus nicht gebracht haben: Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Sie waren so erstaunt über das Reden Jesu. Die Worte Jesu, diese Einladung Jesu, sie hat sie irgendwie am Herzen gepackt. Von Jesus wurde, im Vers 15 lesen wir das sogar noch, gedacht, dass er nicht mal die Schriften kennt. Aber seine Worte zeigen was anderes. Er kennt nicht nur die Schriften, sondern vielmehr, er kennt Gott persönlich. Und das merken die Menschen. Die Menschen staunen über seine Lehre, die Vollmacht, mit der er redet. Ja, warum? Weil sie göttlich ist. Seine Lehre ist nämlich nicht seine eigene, was Jesus immer wieder deutlich macht, sondern, Vers 16, von Gott her. Er redet die Wahrheit, die er von Gott hört, Kapitel 8, Vers 40. Dieser Mensch war ein sündloser Mensch. Er war ganz, wie Gott einen Menschen erst einst erschaffen hatte. Er redet göttlich. Er hat nicht Menschen mit Lügen gefangen. Er hat nicht mit bösen Worten den Nächsten geschlagen. Er hat nicht mit Halbwahrheiten hinters Licht geführt. Er hat nicht mit Übertreibungen sich selbst erhöht. Er hat sich nicht mit Beschönigungen entschuldigt. Er hat nicht mit unreinen Worten Gott entehrt. Er hat nicht mit Schweigen andere verraten. Wer im Wort nie strauchelt, sagt Jakobus 3, Vers 2, ist ein vollkommener Mensch, ein vollkommener Mann. Und das war Jesus. Und das merken die Menschen an seinen Worten. Das ist der Weg, den Gott sich erdacht hat. Dass er durch sein Wort Menschen erreicht. Es geht nicht um spektakuläre Bühnenshows, es geht nicht um Heilungsgottesdienste, es geht nicht um ausgefeilte Rhetorik. Es geht um die treue Verkündigung des Wortes Gottes. Und das ist das, was von Anfang an hier auch gesagt wurde. Wir wollen Gottes Wort verkündigen. Dass das nicht kreativ und ansprechend gemacht werden darf, ist gar keine Frage. Aber wir wollen darauf stehen, dass wir Gottes Wort treu verkündigen. Und das ist der Punkt. In Römer 10, Vers 17 wird das, finde ich, sehr schön zusammengefasst, was Predigt ausmacht. Römer 10, Vers 17. Lass uns das gemeinsam einfach mal lesen. Dass wir das nochmal vor Augen haben. Und hier geht es um die Evangeliumsverkündigung. Hier geht es darum, dass Menschen gerettet werden in diesem ganzen Kontext. Dass Jesus Christus Menschen rettet. Und in Römer 10, Vers 17 steht, der Glaube ist aus der Verkündigung oder aus der Predigt. Aus dem, was dort gehört wird. Die Verkündigung, aber durch das Wort Christi oder das Wort Gottes. Und das ist das, was wir glauben, woran wir festhalten. Dass, wenn wir Gottes Wort verkündigen, dass da Glaube entsteht und auch wächst. Und viele werden von den Worten Jesu berührt. Das haben wir auch in diesem Kapitel in Johannes 7 gelesen. Wir lesen davon, dass Gottes Worte, Jesu Worte, die Worte, die der Apostel über Jesus weitergeben, ins Herz hineindringen. Was Jesus redet, ist die Wahrheit, und die Wahrheit macht frei. Da passiert etwas im Menschen. Frei sein vom Sklavensein der Sünde. Und wenn Jesus der Christus ist, und damit möchte ich nochmal an uns alle, die wir schon glauben, reden, Schlag bitte Johannes 8 auf. Es wird noch ein spannendes Kapitel, dass wir einige Verse davon lesen, von dieser wahren Freiheit. Dass wir nicht geknechtet sind durch das Wort Gottes, wo wir denken, da sind wieder viele Regeln drin, die wir uns halten müssen, viele Aufrufe von Paulus. Und nein, da ist Freiheit, aber in dieser Freiheit dürfen wir einen besonderen Lebensstil pflegen. Johannes 8, Vers 31. Jesus sprach zu den Juden, die ihm geglaubt hatten. Er sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und die Wahrheit werdet ihr erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn du im Glauben auf die Worte Jesus reagiert hast, dann bleibe auch darin. Das bedeutet, Jünger zu sein, in seinem Wort zu bleiben, diesen Worten zu folgen. Jüngerschaft, Matthäus 28, hingehen zu den Menschen, sie zu taufen und sie lehren, in all dem zu bleiben, was Jesus ihnen gesagt hat. Bleiben in seinem Wort, daran festzuhalten, es zu studieren, die stille Zeit zu nutzen, die persönliche Beziehung zu Jesus Christus weiter auszubauen. Das ist Art von Jüngerschaft, was Jesus hier deutlich macht. Dann sind wir seine Jünger, dann folgen wir ihm, dann vertrauen wir ihm, dann haben wir Gemeinschaft mit ihm. Da entsteht Frucht. Und wer sein Wort bewahren wird, der wird den Tod nicht sehen, sondern leben in Ewigkeit. Und das ist dieses neue Leben, was jetzt schon beginnt, was jetzt schon Hoffnung macht. Wir brauchen den Tod, den ewigen Tod nicht sehen. Ob wir, und ich muss leider immer wieder darauf verweisen, die Pilgerreise, es ist so schön, wir lesen gerade wieder von Christian, der durch den Tod durch muss, er sieht den Tod, aber an seiner Seite ist hoffnungsvoll, den er durchträgt in die Himmelstadt, die Hoffnung, wir werden ankommen, durch den irdischen Tod vielleicht, aber den Tod in Ewigkeit, Johannes 8, 51, brauchen wir nicht sehen. Das war die vierte von fünf Reaktionen. Und ganz ähnlich ist die letzte, die ich mit uns noch anschauen möchte. Hier geht es um ein Stück weit erforschen. Ein Nikodemus, der die Wahrheit wirklich herausfinden möchte. Lass uns zurück in Johannes 7, die Verse 50 und 51 nochmal lesen. Nikodemus, der früher zu ihm gekommen war und einer von ihnen war, spricht zu ihnen: Richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es vorher von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut? Und hier finden wir Nikodemus noch einmal und wir werden noch einmal von ihm lesen. Er war früher da, er ist bei Nacht gekommen. Und Nikodemus stellt hier diese wichtige und eine sehr besondere Frage zu ihrem Gesetz, woran sie sich ja festhalten. Und diese Frage kann vom Gesetz her, von der Schrift her nicht widerlegt werden. Ja, weil sie fest im Gesetz geankert ist. Ja, richtet das Gesetz der Juden denn einen Menschen einfach so? Dürfen wir einfach so ein Urteil fällen? Oder ist es nicht vielmehr so, sagt er damit aus, dass vorher der Angeklagte angehört werden muss? Wird nicht erst in Erfahrung gebracht, was der Angeklagte überhaupt getan hat? Für die Pharisäer und für die Hohenpriester war das schon klar. Aber sie haben ihn in dem Sinne nicht mal gehört. Sie hatten immer wieder Gespräche gehabt, aber das hat sie immer nur tiefer in ihre Selbstgerechtigkeit, in Überhebung hineingestürzt. Deswegen können sie nicht mehr richtig urteilen. Und Nikodemus, eigentlich setzt er hier alles aufs Spiel. Seine ganze Familie, die er hatte. Er war tief drin in diesem ganzen Geschehen, aber er ist auf der Suche nach Wahrheit. Er ist der Erforschende. Er war sogar bereit, seine ganze Reputation einzubüßen. Seinen guten Ruf als angesehener Pharisäer. Sein ganzer Lebensinhalt. Und er sagt, hey, wir müssen doch am Gesetz erstmal wirklich die Schuld feststellen. Und das haben sie immer wieder versucht und sie konnten es bis zum Schluss nicht. Sie haben sogar falsche Zeugen auf den Plan gerufen, um Jesus zu beschuldigen. Und das ist eine Reaktion, die nicht direkt auf die Einladung Jesu in Vers 37 folgt. Kommt her zu mir und trinkt. Nikodemus war vorher schon bei Jesus. Ihn hat es vorher schon an seinem Herzen gepackt, dass er jetzt hier in dem Sinne für Jesus einsteht. Und er wird später auch nochmal da sein, wenn Jesus bereits gestorben ist. Das ist der Weg von Nikodemus, der Erforschende, der nach allem, was wir aus der Schrift sehen können, wahrscheinlich zum Glauben an den Sohn Gottes gekommen ist. Wie reagierst du auf die Einladung Jesu? Glauben, zweifeln, verwerfen, ringen, erforschen. Und letztlich gibt es nur zwei Wege. Entweder glaubst du oder du glaubst nicht. Entweder vertraust du Jesus oder du verwirfst ihn. Zweifeln kann dich dahin bringen, dass du wirklich zur Erkenntnis der Wahrheit kommst. Wenn du kritisch hinterfragst und prüfst, erforscht, wie auch Nikodemus. Ein Ringen um die Wahrheit kann dich genau dahin bringen. Letztlich ist es und bleibt es so, dass Jesus die einzige Antwort ist. Bleib dran und such nach der Wahrheit. Jesus ist die Antwort. Und ich möchte mit den beiden Versen schließen, die wir uns noch gar nicht angeschaut haben, die so seltsam da hinten dran klingen. Jeder, Vers 53, ging in sein Haus. Jesus ging nach dem Ölberg. Der große Festtag des Laubhüttenfestes war vorüber. Die ganzen Buden wurden abgerissen, Schlafsäcke wurden eingepackt, die Leute machten sich wieder auf den Weg. Manche haben vielleicht neue Dinge gelernt, manche sind vielleicht sogar wirklich zum Glauben gekommen, andere haben nicht das erreicht, was sie wollten. Sie gehen wieder dahin zurück, wo sie hergekommen sind, wo sie sich vielleicht sicher fühlen. Jesus geht woanders hin, zum Ölberg. John Curson sagt in seinem Kommentar an diesem Punkt: Da Jesus kein Zuhause hatte, machte er sich auf den Weg nach Hause. Es steht hier nicht explizit, aber man kann vermuten, dass er in die Gesellschaft seines Vaters geht. Den Punkt, den ich hier zum Abschluss dir mitgeben möchte: Geh nicht einfach nach Hause. Geh nicht mit deinen Zweifeln nach Hause. Geh nicht mit deinen Nachforschungen nach Hause, wenn du noch nicht am Ende bist. Geh nicht einfach wieder nach Hause und lass alles an dir vorübergehen, was du gehört hast. Es ist egal, wer du bist, egal, wo du herkommst, egal, wie du hier sitzt, mit welcher Einstellung du gerade da bist, geh nicht einfach nach Hause, ohne Antworten zu haben. Wenn Jesu Gnade der Sünde annimmt, einfach so dich gepackt hat, wenn seine Liebe dein Herz heute Morgen ein Stück weit erreicht hat, dass er das einfach so für dich getan hat, wenn sein Erbarmen, dass er für hoffnungslose Sünder wie ich einer war und für dich, der du vielleicht noch einer bist, gestorben ist, dann sag nicht nein. Du kannst stur bleiben, du kannst dich selbst gerecht sehen. Aber die Einladung steht. Kommt her zu Jesus. Deswegen ist die einzige Frage, die du dir stellen musst, oder vielleicht, an die du dich auch mit Freude zurückerinnerst: Wie reagierst du auf die Einladung Jesu? Amen.